Das ist das Geräusch eines Modems, mit dem man 1995 ins Internet gehen konnte. Genau dann, vor 30 Jahren, ging der Standard als erste deutschsprachige Tageszeitung online und bietet seither einen unverzichtbaren Beitrag zur Informationsvielfalt in Österreich. Jetzt Jubelangebote sichern auf derstandard.at/30 Jahre.
Ich bin Andi Babler, bin Vizekanzler der Republik Österreich. Inhaltlich bin ich zuständig für die Bereiche Wohnen, für Kunst und Kultur, für Sport und für Medien. Und in all diesen Bereichen geht es um Leistbarkeit und freien Zugang.
Der Boden, sehr geehrte Damen und Herren, auf dem wir uns bewegen, ist aber ganz klar. Das ist das Fundament der liberalen Demokratie und vor allem des Rechtsstaats.
Wir befinden uns in einer Situation, wo es notwendig ist, richtige Entscheidungen zu treffen.
Seit fast 2 Wochen steht sie jetzt, die neue österreichische Regierung. Hinter uns liegen die längsten Verhandlungen, die es in der Zweiten Republik je gab und vermutlich auch die schwierigsten. So hat das zumindest der neue Bundeskanzler Christian Stocker von der ÖVP selbst gesagt. Und dass es jetzt, wo man sich doch zusammengerauft hat, leichter wird, davon ist eher nicht auszugehen. Wirtschaft, Sicherheit, Migration, Europa. Es ist schwer zu sagen, welche Herausforderung davon die größte ist.
Ja, wie können die drei ungleichen Partner, die sich da zusammengefunden haben, Volkspartei, Sozialdemokraten und liberale Neos, diese multiplen Krisen bewältigen? Ist ein Scheitern ähnlich wie bei dem deutschen Vorbild oder vielleicht gerade nicht Vorbild, dem Dreierbündnis der Ampel, schon vorprogrammiert, vor allem angesichts der Stärke der FPÖ? Darüber sprechen wir heute mit Hans Rauscher, Autor und Kolumnist beim Standard und immer wieder ein gern gesehener Gast bei uns. Hans, schön, dass du da bist.
Danke.
Was mich ja ganz besonders interessiert ist, wie heißt denn eigentlich eure neue Regierung? Ich habe jetzt schon von unterschiedlichen Bezeichnungen gehört. Manchmal ist da von der österreichischen Ampel die Rede, aber das stimmt ja von den Farben her nicht ganz. Also schwarz, pink, rot. Dann ist mir auch schon der Name Zuckerl-Koalition untergekommen, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Welcher Name ist denn jetzt korrekt?
Ja, Zuckerl sind die wienerische österreichische Bezeichnung für Konfekt, glaube ich, ist der richtige deutsche Ausdruck.
Oder Bonbons.
Und die sind meistens bunt, aber das sind Namen, die von der Boulevardpresse gegeben wurden. Ich würde sagen, das ist eine Dreierkoalition, sozusagen für den täglichen Gebrauch. Und wenn man das bewerten will, ist es die Koalition der letzten Chance.
Okay, vielleicht bleiben wir bei der Bezeichnung Dreierkoalition. Dann lass uns doch auf die drei Köpfe schauen, die diese Regierung jetzt anführen. Das ist ja einmal der neue Kanzler Christian Stocker, ein Konservativer, der mehr oder weniger über Nacht zum Vorsitzenden der Volkspartei geworden ist. Dann haben wir den Vizekanzler Andreas Babler, der sich selbst mal als Marxist bezeichnet hat, und eine neoliberale Außenministerin Beate Meindl-Reisinger. Wie unterschiedlich sind denn die drei Charaktere, die da jetzt aufeinandertreffen?
Ja, schon ziemlich unterschiedlich. Der ÖVP-Vorsitzende Stocker ist sozusagen der Überraschungsgast, denn das war nicht vorgesehen. Ein, würde ich sagen, gemäßigter Konservativer aus dem ÖVP-Kernland Niederösterreich. Also man sagt, die sind dort so schwarz, wenn man ihnen auf die Schulter klopft, fällt unten der Russ heraus. Babler ist ganz sicher ein Linker. Er hat aber sich während der Verhandlungen, der neuerlichen Verhandlungen, Mäßigung auferlegt. Und Beate Meindl-Reisinger würde ich nicht als neoliberal in diesem Sinn bezeichnen. Also sie ist keine absolute Libertäre. Sie ist wirtschaftspolitisch liberal, wie die ganze Partei, aber auch gesellschaftspolitisch liberal. Und ich glaube, der Zusammenhalt ergibt sich daraus, dass mit knapper Not ein rechtspopulistischer bis rechtsextremer Kanzler Herbert Kickl verhindert wurde. Da ging durch breite Kreise Österreichs ein Aufatmen, dass die drei sich dann doch zusammengefunden haben. Allerdings, wie gesagt, Regierung der letzten Chance. Wenn die jetzt versagen, dann haben wir einen Kanzler Kickl und damit den Marsch in Richtung autoritäres Regime wie Viktor Orban.
Aber meinst du denn, es reicht, dass man als Gemeinsamkeit sozusagen den gemeinsamen Feind hat, den man verhindern will, nämlich die FPÖ?
Es reicht ganz sicher nicht, dass es einen gemeinsamen Feind gibt. Aber die Angst vor einer autoritären Wende ist schon ein kräftiges Motiv. Im Hintergrund allerdings gibt es eine österreichische Spezialität, die sogenannte Sozialpartnerschaft. Die hat eigentlich während der gesamten Zweiten Republik seit 1945 haben Sozialdemokraten und die Christdemokraten sich immer wieder geeinigt. Vor allem in den ersten 20 Jahren nach dem Krieg. Man hat immer wieder Kompromisse gefunden. Wir besetzen dieses Feld, ihr besetzt dieses Feld. Grundsätzlich ist die Politik des Konsenses für Österreichs Erfolgsstory, muss man so bezeichnen, sehr wichtig gewesen. Und das ist dann in den letzten 10, 15 Jahren ziemlich verloren gegangen, wurde aber jetzt wieder neu belebt.
Weil es darum geht, nicht im Konflikt zu leben, sondern den Konsens zu suchen, Brücken zu bauen, auch über den eigenen Schatten zu springen, damit wir die richtigen Entscheidungen in dieser herausfordernden Zeit für das Land und für die Menschen in unserem Land treffen können.
Zu einer Regierung zusammenzufinden war ja nur die erste Herausforderung, die diese drei Parteien nun meistern mussten. Es steht ja einiges auf der To-Do-Liste für die neue Bundesregierung. Was würdest du sagen, sind die größten Herausforderungen, denen sich dieses Dreierbündnis nun widmen muss?
Das größte Problem ist, dass offensichtlich Österreichs Industrie, ganz ähnlich wie die deutsche Industrie, sich in einer Strukturkrise befindet. Wir haben jetzt das dritte Jahr eine Rezession. Namhafte Unternehmen kippen aus den Pantinen, um einen bundesdeutschen Ausdruck zu verwenden. Und die Wirtschaft oder die Industrie sagt, ja, das ist alles, weil die Lohnnebenkosten so hoch sind und weil so viel Bürokratie auch von der EU vorgeschrieben wird. Da ist was dran, aber ein Teil der Wahrheit dürfte sein, dass Österreichs Industrie im Maschinenbau, bei den Autozulieferern etwas erzeugt, was durchaus Qualität hat, was aber inzwischen die Chinesen genauso gut und billiger können. Und das stellt sich jetzt immer deutlicher heraus. Ich glaube, das gilt auch bis zu einem gewissen Grad für Deutschland, dass unsere Produkte nicht mehr ganz hinhauen. Und das ist jedenfalls eine Aufgabe für die Regierung, dass sie einen Wandel in Richtung Hightech fördert, dass sie natürlich die Industrie unterstützt, natürlich dereguliert, natürlich die Lohnnebenkosten etwas senkt. Aber in Wirklichkeit geht es darum, wir brauchen andere Produkte.
Ja, solche Herangehensweisen sind in der momentanen Situation ja auch deshalb schwierig, da ja zeitgleich das Budget saniert werden muss, um ein Defizitverfahren durch die EU zu verhindern. Deshalb muss die Regierung ja auch ganz konkrete Sparansätze durchbringen. Da war vieles im Budget, das dann nach Brüssel übermittelt wurde, noch recht vage gehalten. Ist da derzeit mehr bekannt, wo da eingespart werden soll?
In Wirklichkeit nicht. Also ich würde zu diesem Thema sagen, die Sparvorgabe von Brüssel und das Defizitverfahren von Brüssel, ja, man sollte es, wenn geht, vermeiden. Wenn es nicht geht, ist es auch kein großes Malheur. Österreich ist an sich auf den Finanzmärkten ein guter Schuldner, hat keine Schwierigkeiten, Kredite zu bekommen, ist bei weitem nicht so verschuldet wie andere Industriestaaten. Was wir haben, ist ein großes Problem bei den Pensionen. Die Pensionszahlungen und die Zuschüsse zu den Pensionen machen inzwischen ein Drittel des Budgets aus. Da wird man etwas machen müssen. Das ist allerdings eine Selbstmordaufgabe für jede Regierung, denn der Österreicher geht sehr gerne früh in Pension. Aber grundsätzlich halte ich die Angst, dass Brüssel da jetzt kommt und einen Defizitkommissar einsetzt, halte ich für übertrieben. Österreich hat immer noch einen finanziellen Spielraum und Europa insgesamt muss Schulden machen, einerseits um sich besser verteidigen zu können, andererseits um eine Transformation der Wirtschaft zu finanzieren. Ich glaube, das ist das Hauptproblem.
Also die deutsche Ampelregierung hat sich ja genau an dem Thema, nämlich wie man mit beim Haushalt spart, genau daran ist sie ja zerbrochen. Aber du würdest sagen, in Österreich siehst du das gelassener. Also glaubst du, da ist das Konfliktpotenzial nicht so hoch?
Ich sehe es gelassener. In Deutschland war es ja die FDP, die sich dagegen gestemmt hat. Die wurde dann ausradiert in den Wahlen. Die Neos in Österreich sind, was Striktness und was reine Lehre der Budgetwahrheit betrifft, nicht so streng. Und das Finanzministerium liegt im Übrigen bei einem Sozialdemokraten, einem linken Experten. Und wenn sich die großen Sozialpartner, die Kräfte hinter der Politik, auf eine vernünftige Politik einigen, dann sehe ich dem etwas gelassener entgegen. Denn das Gefühl, dass wir vor einer sehr großen Herausforderung stehen, das durchzieht jetzt inzwischen breiteste Kreise, zumindest unter Leuten, die etwas verstehen.
Hans, abseits von der Wirtschaftskrise war eines der großen Themen auch schon im Wahlkampf das Thema Migration. Das hat natürlich vor allem die FPÖ massiv für sich besetzt, ist auch Erster geworden. Aber auch die ÖVP setzt spätestens seit Sebastian Kurz vehement auf Migrationsthemen. Was plant die neue Regierung hier nun? Wie ist man sich hier einig geworden?
Ja, hier haben vor allem die Sozialdemokraten zumindest verbal Zugeständnisse gemacht. Die Lage ist insofern etwas günstiger, als die große Asylwelle vorbei ist, zumindest jetzt. Migration ist selbstverständlich ein gewaltiges Thema in Österreich. Wir sind zwar ein Land von Migranten, aber die, die schon da sind, wollen die, die zuletzt gekommen sind, nicht bei sich haben. Insofern, es hat sich einerseits etwas erleichtert, weil die Anzahl der Asylanträge zurückgegangen ist. Das Hauptproblem im Augenblick ist der sogenannte Familiennachzug. Es sind eine Reihe alleinstehender Männer gekommen und die wollen jetzt ihre Frauen und vor allem ihre Kinder nachholen, und das überwältigt ganz eindeutig das Schulsystem, besonders in Wien. Da gibt es also Volksschulklassen, da sind 80% der Kinder sprechen nicht Deutsch. Und daher hat die Regierung jetzt beschlossen, den Familiennachzug, der an sich ein Recht ist, einmal zu stoppen und darauf zu warten, ob wir vor dem Europäischen Gerichtshof oder sonst irgendwo verurteilt werden. Es ist eine überwiegend plakative Maßnahme, wie ja überhaupt die Ankündigungen vor allem der ÖVP, aber auch der FPÖ, sie werden jetzt ganz hart sein und ganz hart durchgreifen, eher plakativ sind. Zuwanderung ist eine Realität. Wenn man vor allem in Wien, wo es rund 45% Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund gibt, wobei ein erklecklicher Anteil daran sind Deutsche und Osteuropäer, wenn man vor allem in Wien sieht, wer die Dienstleistungsbranche besetzt, wer ist mein Obsthändler, wer ist mein Installateur, also mein Klempner, wer ist meine Krankenschwester, wer ist mein Taxifahrer, das sind ganz überwiegend Migranten der ersten, zweiten, zum Teil schon der dritten Generation. Ohne Migration werden wir total aufgeschmissen. Diese Erkenntnis muss sich noch ein bisschen durchsetzen, aber es ist einfach so. Das heißt, die Regierung wird nicht umhinkommen, zu versuchen, einen Wandel des Bewusstseins herbeizuführen, nämlich schlicht und einfach, dass wir ohne Migration als Gesellschaft sehr viel schlechter dastünden.
Die Maßnahmen, von denen du gerade gesprochen hast, Aussetzung des Familiennachzugs, restriktive Maßnahmen, die klingen eigentlich eher nach dem Gegenteil, nämlich eher nach FPÖ-Forderungen. Es ist also so ein Versuch, die FPÖ-Wähler zu befriedigen?
Ja, ich glaube nur, dass das nicht funktionieren kann. Die ÖVP hat beginnend mit Sebastian Kurz gesagt, wir sind genauso rechts, nur mit freundlicherem Gesicht. Es hat sich zumindest an den Wahlergebnissen bisher gezeigt, dass die Leute dann doch lieber gleich den sogenannten Schmied und nicht den Schmiedel wählen, nämlich die FPÖ.
Was mich ja in dem Zusammenhang auch überrascht hat, Andreas Babler ist ja eigentlich bekannt geworden als flüchtlingsfreundlicher Bürgermeister dieser Gemeinde Traiskirchen. Und jetzt trägt seine Partei aber die restriktiven Maßnahmen bei der Migration mit. Also hat er da seine Position verändert?
Ich glaube, er hat die Realität gesehen. Er war als Bürgermeister des niederösterreichischen Ortes Traiskirchen, in dem ein sehr großes Erstaufnahmelager ist, war er gleichzeitig human und pragmatisch und hat gewisse Erfolge erzielt, auch gegen eine gewisse rechtsgerichtete Beamtenschaft. Er ist aber auch, er ist ein intelligenter Mensch und er sieht, dass gerade in den Reihen der Sozialdemokratie die Furcht vor der Zuwanderung und vor der Migration genauso groß ist wie unter Konservativen. Es ist ja eine Tatsache, dass die Arbeiterklasse nahezu vollständig als Wähler abgewandert sind zur FPÖ. Die FPÖ ist inzwischen die größte Arbeiterpartei. Und das hat sehr wohl mit der Migration zu tun. Also Babler, er erkennt die Realität an, auch die Realität der Wähler.
In Deutschland bildet sich ja auch gerade eine neue Regierung und das Thema Migration ist da auch ein wichtiges. Der vermutlich neue Kanzler Friedrich Merz hat ja schon angekündigt, dass er Grenzkontrollen verstärken will und unter anderem auch an der österreichischen Grenze Migranten abweisen will. Wie sieht das denn die österreichische Regierung wiederum?
Sie hat sich noch nicht dazu geäußert. Ich glaube, weil sie noch nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Es ist ja ein etwas minder beachtetes Phänomen. Bestimmte Migrantenströme, zum Beispiel Afghanen, aber auch Syrer, kommen zunächst über Österreich herein, aber es bleibt nur ein Teil hier. Der Rest zieht weiter, hauptsächlich über Deutschland. Wenn die dann jetzt tatsächlich wieder zurückgeschickt werden, entsteht schon ein beachtliches Konfliktpotenzial. Aber ehrlich gestanden, ich wüsste jetzt nicht, wie sich die österreichische Regierung darauf eingestellt hat und ob sie das überhaupt schon auf ihrer Agenda hat.
Nun ist das ja nur eine Herausforderung, die auch durch außenpolitische Entwicklungen auf Österreich zukommen. Vor allem ist es auch Trumps unberechenbare Politik, die Europa und damit auch Österreich zunehmend vor Herausforderungen stellt. Nun geht es vor allem um die Haltung der USA zum Angriffskrieg Putins gegen die Ukraine. Österreich war lange als sehr russlandfreundlich bekannt. Wie stehen wir aktuell zu diesen Veränderungen und zur Regierung Putin?
Aus seiner Geschichte heraus hat Österreich immer versucht, ein gutes Verhältnis, ob es jetzt die Sowjetunion war oder ob es Russland war. Also vor ziemlich genau 80 Jahren, Ende März 1945, hat der erste sowjetische Soldat österreichischen Boden, also damals noch die Ostmark, betreten. Dann gab es den Kampf um Wien, hat schwere Kämpfe gegeben, nicht so sehr wie in Berlin, aber doch. Dann gab es Besatzung. Dann gab es 1955 den sogenannten Staatsvertrag, den wir durch russische Zustimmung und durch das Angebot der Neutralität erhalten haben. Und dann 1995 sind österreichische Politiker noch einmal nach Moskau gepilgert, um zu sagen, ist es euch eh recht, dass wir der EU beitreten? Und damals Gorbatschow hat gesagt, okay. Gleichzeitig hat es doch einen relativ starken Wirtschaftsaustausch mit der Sowjetunion und dann auch mit Russland gegeben. Und vor allem wurde die österreichische Energieversorgung von Leuten, über deren Motive man spekulieren kann, sehr stark auf Russland abgestellt. Das lässt sich nicht so leicht abschütteln. Seit dem Überfall von Putin auf die Ukraine ist sich aber doch ein Großteil der politischen Klasse in Österreich bewusst, dass es jetzt ernst wird. Putin war mehrfach in Österreich, ist dort sehr freundlich empfangen worden, aber man hat sich jetzt doch allmählich zu der Erkenntnis durchgerungen, dass er ein Imperialist ist, ein großrussischer Imperialist. Und ich habe mit einem sehr hohen österreichischen Offizier des Bundesheers gesprochen und der hat gesagt, wenn die Ukraine fällt, dann ist Putin an der ungarischen Grenze, Orbán wird ihm aufmachen und dann haben wir die Russen wieder an unserer Grenze. Das mag weit hergeholt scheinen, aber es ist nicht ganz unmöglich. Dazu kommt, dass eben sowohl Ungarn wie die Slowakei, unsere beiden Nachbarn, sehr russlandfreundlich sind. Ich glaube, dass die jetzige österreichische Regierung vor einer Entscheidung steht, nämlich versuchen wir es, indem wir wieder uns an die Russen oder an Putin ankuscheln. Danach sieht es eher nicht so aus. Oder werden wir trotz Neutralität auf irgendeine österreichische Weise Teil eines europäischen Verteidigungsbündnisses. Das ist die Entscheidung, vor der wir jetzt stehen. Die Ernüchterung über Putin hat sich nicht nur in der politischen Klasse, mit der großen Ausnahme der Freiheitlichen Partei Österreichs, sondern auch in der Bevölkerung ziemlich verbreitet. Es gibt immer noch relative Inseln, auch von Industriellen, die sagen, nein, wir müssen einfach mit den Russen im Geschäft bleiben. Aber überwiegend, würde ich sagen, besteht eine Mentalität, dass man sagt, wir müssen hier vorsorgen. Wie genau, das wird auch eine große Debatte der nächsten Zeit sein, denn die Österreicher schätzen zu mehr als 70% die Neutralität und glauben immer noch, dass sie uns schützt.
Europa steht ja trotzdem vor der Herausforderung, wie man nun eben die Ukraine weiterhin unterstützen will, vor allem falls von den USA die Unterstützung im Krieg ausbleibt. Wie positioniert sich die neue Regierung hier denn? Will man die Ukraine weiter unterstützen?
Naja, mit Waffen haben wir sie ja nicht unterstützt. Also das verbietet unsere Neutralität. Wir haben aber sogar gezögert, Experten zur Minenräumung zu entsenden. Das könnte man vielleicht mit der Neutralität vereinbaren, aber das war uns zu heiß. Österreich hat in einem relativ bescheidenen Maß finanziell unterstützt. Österreich hat ziemlich viele ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Das muss man schon erwähnen. Aber militärische Unterstützung oder eine ganz massive finanzielle Unterstützung, das glaube ich, das steht nicht auf unserer Agenda. Wir hoffen, dass es zu einem Waffenstillstand kommt. Der frühere österreichische Kanzler Karl Nehammer hat ganz zu Beginn des Krieges sogar mal versucht, mit Putin zu reden. Das war aber vollkommen ergebnislos und er ist völlig desillusioniert zurückgekommen. Ich glaube, wir spielen da keine entscheidende Rolle. Wir würden nur eine entscheidende Rolle spielen, wenn wir es so machen würden, wie es die Freiheitliche Partei will und wie es Ungarn und die Slowakei bereits getan hat, indem wir sagen, wir wechseln eigentlich von der Seite der Ukraine auf die Seite Russlands. Das wäre eine sehr starke Entwicklung.
Aber du sagst, das siehst du jetzt bei der neuen Regierung nicht. Wie schätzt du das denn ein, was die Verteidigungsfähigkeit Österreichs angeht? Will die Regierung denn da auch mehr ins Militärbudget stecken, so wie Deutschland?
Hat sie schon getan, schon vor ein oder anderthalb Jahren. Das Bundesheer war in einem katastrophalen Zustand. Wir haben, glaube ich, nicht ganz 1% unseres Bruttonationalprodukts investiert. Und es hat dann unter der vorigen Regierung, also unter der Regierung Konservative und Grüne, wobei die Grünen da absolut mitgemacht haben, einen ziemlich massiven Investitionsschub für das Bundesheer gegeben, wobei man sagen muss, also überspitzt formuliert, einerseits haben wir neue Panzer gekauft, andererseits mussten wir dafür sorgen, dass die Klosets in den Kasernen saniert werden. Das waren zum Teil furchtbare Zustände, das wurde wirklich vernachlässigt. Also man kann sagen, dass die Verteidigungsministerin, die jetzt wieder Verteidigungsministerin ist, und die gesamte Regierung damals erkannt hat, dass wir in die Verteidigung investieren müssen. Das geschieht auch. Wir werden wahrscheinlich noch mehr in die Verteidigung investieren müssen, aber da will man die Bevölkerung vorläufig nicht überfordern. Ich möchte noch eines anmerken. Wir haben ausgezeichnete höhere Offiziere im Bundesheer, die die Situation in der Ukraine und eben in dem ganzen osteuropäischen Umfeld sehr gut analysieren können. Das heißt, da sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt, aber es wird mit Sicherheit noch mehr in die Rüstung investiert werden müssen. Das wird dann wahrscheinlich irgendwann einmal ein politisches Thema werden. Aber ich bin da, was die Bevölkerung betrifft, relativ zuversichtlich. Wir haben zwar immer gesagt, naja, mit den Russen muss man auskommen, aber wir wussten auch, dass sie eine Bedrohung darstellen.
In vielen dieser Punkte muss die Regierung also noch recht schwierige Entscheidungen treffen. Du hast vorhin schon angedeutet, dass die FPÖ-Wähler da wohl schwer abzuholen sind. Wie frustriert sind die denn derzeit eigentlich darüber, dass Kickl nun doch nicht Kanzler geworden ist?
Ich glaube, von die FPÖ-Wähler kann man da relativ schwer sprechen. Ich glaube, es gibt einen Kern an sehr, sehr rechten deutschnationalen, nationalistischen Wählern, die sind unerreichbar. Dann gibt es, wie viel das ausmacht, wage ich jetzt nicht zu sagen, aber doch einen erklärlichen Prozentsatz von Leuten, die die FPÖ aus Protest wählen und die sie aus Angst wählen. Es gibt Umfragen, wonach der Prozentsatz derer, die pessimistisch in die Zukunft schauen, nahezu identisch mit den FPÖ-Wählern. Also umgekehrt, nahezu alle FPÖ-Wähler sind Pessimisten. Wenn es gelingt, wieder ein bisschen Zukunftsoptimismus von der Regierung zu verbreiten oder auch nur einfach Kompetenz von der Regierung zu verbreiten, dann sehe ich da eine Möglichkeit, dass man etliche FPÖ-Wähler wieder abholt. Nicht wahnsinnig viele, aber doch ein paar Prozent. Interessant ist die Frage, nimmt man übel oder findet man es einen Fehler, dass Herbert Kickl die Chance auf den Kanzler vergeigt hat? Nämlich, die hat er vergeigt. Und zwar meiner Meinung nach einerseits aus seiner persönlichen Struktur, überspitzt formuliert, die Vorstellung, dass er 12 Stunden lang Menschen treffen muss und mit denen reden muss, die ist ihm irgendwie zuwider, denn er hat durchaus autistische Züge. Und andererseits hat er in den Verhandlungen mit der Volkspartei derart überzogene Forderungen gestellt und auch derart seltsame Forderungen gestellt oder fanatische Forderungen. Zum Beispiel, auf allen öffentlichen Gebäuden darf die EU-Fahne nicht mehr wählen. Das war eine Forderung der FPÖ. Und man soll die Entscheidungen europäischer Gerichte ignorieren. Und die Kammern, also Österreich ist ein Kammernstaat, die Pflichtmitgliedschaft bei der Wirtschaftskammer oder bei der Arbeiterkammer und so weiter soll aufgelöst werden. Also das waren alles Dinge, die das österreichische System total umgekrempelt hätten. Und da sind selbst die in der ÖVP, die eigentlich mit der FPÖ eine Koalition schließen wollten, kopfscheu geworden. Aber wieder zurück zu Kickl. Ich glaube, dass es ihm geschadet hat, dass er aus welchen Gründen immer diese Chance ausgelassen hat. Die FPÖ steht allerdings in den Umfragen noch nach wie vor leicht über 30%. Aber es wird sehr spannend sein zu sehen, ob der Nimbus des Verlierers, der jetzt Kickl ein bisschen umwittert, ob sich das nicht auswirkt. Aber Prognosen sind schwer zu treffen, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
Aber trotzdem vielleicht nochmal die Frage, wie kann es in der neuen Regierung gelingen, zumindest einen Teil dieser frustrierten FPÖ-Wähler wieder einzufangen? Du hast gesagt, Optimismus versprühen, aber das ist ja sehr schwierig in Zeiten von Krisen, die wir jetzt haben.
Optimismus und vor allem Kompetenz. Es wird sehr viel darauf ankommen, ob die Leute das Gefühl haben, dass kompetent regiert wird. Ja? Wir sind, glaube ich, zum Teil auch bereit, gewisse Schwierigkeiten auf uns zu nehmen oder den Gürtel enger zu schnallen oder sowas. Man muss nur das Gefühl haben, dass die, die da oben sitzen, wissen, was sie tun. Das wird meiner Meinung nach das ganz Entscheidende dieser Regierung sein, dass sie zunächst einmal nicht untereinander streitet. Das haben sie bisher, aber es ist ja noch nicht lange her, haben sie bisher vermieden. Aber dass sie den Leuten das Gefühl geben, sie werden halbwegs kompetent regiert, das ist ein ganz wichtiger Faktor neben der Migration, ein ganz wichtiger Faktor des Aufstiegs der Freiheitlichen Partei, dass man das Gefühl hatte, die können das nicht. Ja? Natürlich, wenn die Preise weiter steigen, wenn die Inflation weiter steigt, wenn die Einkommen stagnieren, wird das schwierig. Aber es kommt doch sehr viel auch darauf an, ob die Schichten, die sich nicht täglich mit Politik beschäftigen, die das Gefühl haben, sie werden halbwegs kompetent regiert. Ein Teil der freiheitlichen Wähler kommt ja von den anderen Parteien, kommt von der Sozialdemokratie, kommt auch von der ÖVP, ich glaube bei der letzten Wahl waren es fast 400.000, die von der ÖVP herübergewechselt sind. Also theoretisch müsste es da wieder gelingen, sie zu holen.
Trotzdem ist und bleibt die FPÖ die stärkste Kraft im Nationalrat. Wie viel Macht hat sie jetzt als größte Oppositionspartei?
Naja, die Macht, Krawall zu machen. Wenn es geht um ganz große Reformvorhaben, die eine Zweidrittelmehrheit im Parlament benötigen würden, dann haben die Grünen schon deutlich angekündigt, sie würden da helfen, obwohl sie ja nicht in der Regierung sind. Also da würde es auch wieder zu einer Art Allianz der demokratischen Parteien, alle gegen einen, also gegen die FPÖ kommen. Die Macht der FPÖ ist, ständige Störgeräusche von sich zu geben. Es wird sich zeigen, wie stark sie jetzt dann bei den Wahlen im April in Wien sein werden. Aber direkt umsetzbare Macht eher nein.
Du hast schon erwähnt, die Grünen gibt es ja auch noch. Die sind jetzt in der Opposition, haben wir in unserer letzten Folge besprochen, werden sich als sowas wie die vernünftige, kritische Opposition darstellen. Dadurch, dass sie nicht mehr in der Regierung sind, ist das Thema Klima aber in der Regierung natürlich nicht mehr ganz so stark vertreten. Oder hat die neue Dreierkoalition das Klima doch wieder zur Priorität erklärt?
Überhaupt nicht. Die Klimaagenten des vormaligen Infrastrukturministeriums mit einer grünen Ministerin wurden aufgeteilt auf alle möglichen anderen Ministerien. Vor allem die Österreichische Volkspartei möchte mit sogenannten Klimaspinnereien nichts zu tun haben. Aber auch die Sozialdemokratie möchte ganz gerne einen riesigen Tunnel unter ein Auwaldgebiet nördlich, nordöstlich von Wien bauen, um viele, viele Milliarden. Also das Klima oder der Kampf gegen den Klimawandel ist jetzt eindeutig ziemlich verwaist.
Tja, wenn wir nochmal weiter in die Zukunft schauen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, dass diese neue Dreierregierung eben doch eher eine Kompromissregierung ist, eine Anti-Kickel-Regierung, könnte man vielleicht auch sagen. Glaubst du, dass sie trotzdem, abgesehen jetzt vom Klimaschutz, in der Lage ist, echt Reformen umzusetzen oder siehst du das eher skeptisch?
Wenn man darunter versteht, dass echte Reformen bedeuten, das Pensionssystem wirklich grundlegend zu reformieren, das wird nicht passieren. Wenn echte Reformen bedeuten, das österreichische Schulsystem, das sehr teuer und ziemlich ineffektiv ist, wirklich zu reformieren, das, glaube ich, wird auch nicht passieren. Ich sehe nicht die ganz großen Staatsreformen, aber das ist ohnehin eine sehr unösterreichische Vorgehensweise. Ich glaube, dass man doch mit einigen Drehen an einigen Schrauben und vor allem noch einmal zurück zu dieser Politik des Kompromisses, des Interessensausgleichs, dass man da doch einige Erfolge erzielen kann. Man kann vielleicht das unmittelbare Nachkriegszeit nicht mit heute vergleichen. Es ist nicht so, dass heute in einem Kellerstübchen sich die Gewerkschaft und die Wirtschaftskammer bei einem Glas Wein den wirtschaftspolitischen Kurs ausmacht. Das war so. Ja. Aber so etwas Ähnliches ist zumindest intendiert. Und schon während die österreichischen Konservativen mit den Freiheitlichen noch eine Koalition verhandelt haben, hat es bereits entsprechende Kontaktaufnahmen gegeben. Der Präsident der Wirtschaftskammer hat den Präsidenten des Gewerkschaftsbundes angerufen und hat gesagt, naja, reden wir einmal. Diese österreichische Form des Konsenses, in die setze ich einige Hoffnung.
Es gibt ja zumindest auch ein direktes Negativbeispiel, wie man es nicht machen sollte, nämlich Deutschland, die Ampelregierung, die ja nach 2 Jahren zerbrochen ist. Meinst du, Österreich wird da aus den Fehlern der Ampel lernen?
Ich glaube schon, wobei so wie die FDP da ein Stör- oder ein Spaltfaktor war, in den hinteren Reihen der Neos gibt es auch solche, die die reine Lehre der Wirtschaft durchsetzen wollen. Das ist schon richtig. Aber ich glaube, es ist nicht so ausgeprägt. Ich glaube, einerseits von den Fehlern der Ampel gelernt, andererseits ist aber das Prinzip der Konsenspolitik, ich muss leider immer wieder darauf zurückkommen, ja, ist ein österreichisches Prinzip, das lange sehr gut gewirkt hat, das dann ein bisschen wieder in Vergessenheit geraten ist, das zur Seite geschoben wird, aber jetzt eine gewisse Renaissance erlebt. Und noch dazu in einer weltpolitischen Situation, wie es dramatischer nicht sein kann. Also das ist ein österreichisches Spezifikum, das möglicherweise verhindert, dass diese österreichische Dreierregierung frühzeitig auseinanderbricht. Aber wie gesagt, Propheten und so weiter.
Wir wollen jetzt trotzdem nochmal den Blick in die Glaskugel. Was glaubst du denn, hält diese Regierung 5 Jahre lang durch?
Wahrscheinlich nicht. Denn 5 Jahre sind sehr lange. Wir haben ja die Legislaturperiode meiner Meinung nach unnötigerweise von 4-5 Jahren verlängert. Aber ich glaube, die Hoffnung, die sich vor allem Kickl und die Freiheitlichen machen, dass diese Regierung noch 1,5 Jahren am Ende ist, das ist eine vergebliche Hoffnung. Ich schätze, man wird zunächst mal einige Dinge, die nicht so angenehm sind, durchziehen und dann nach 3 Jahren oder so, wenn es, aber das ist reine Spekulation, wenn es opportun erscheint oder wenn einer sagt, das halte ich nicht mehr aus. Aber zunächst mal ist der Druck der Ereignisse, ja, die Leute, die an der Spitze stehen, der jetzige Chef und Kanzler der Österreichischen Volkspartei ist ein erfahrener Lokalpolitiker und Anwalt, dem nicht so leicht aus der Ruhe bringt. Babler ist ein Volkstribun, der aber gelernt hat, meiner Meinung nach, dass das Schicksal der Republik nicht auf den Marktplätzen entschieden wird. Und Beate Meindl-Reisinger, die neue Außenministerin, ist eine sehr taffe, aber grundvernünftige Frau. Also ich glaube, von daher, von der personellen Gegebenheit, gibt es eine ganz gute Chance auf eine längere Regierungsperiode. Was in 5 Jahren ist, keine Ahnung.
Aber 3 Jahre klingt ja für österreichische Verhältnisse schon relativ optimistisch.
So ist es, ja.
Wir sehen also eine Regierung, die auf viele Herausforderungen trifft, die aber auch viele Möglichkeiten mitbringt, um es mal optimistischer zu betrachten. Vielen Dank, Hans Rauscher, für diese Einordnungen zur neuen Dreierkoalition.
Danke auch.
Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Übrigens feiern wir gerade 30 Jahre Online-Standard. Da gibt es einige ganz besonders gute Angebote. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 4 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 1 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und Dank an Christoph Neuwirth für die Produktion. Ich bin Lucy Heisterkamp.
Ich bin Antonia Arbeiter-Raut.
Wir sagen Tschüss
und Baba.
Das ist das Geräusch eines Modems, mit dem man 1995 ins Internet gehen konnte. Genau dann, vor 30 Jahren, ging der Standard als erste deutschsprachige Tageszeitung online und bietet seither einen unverzichtbaren Beitrag zur Informationsvielfalt in Österreich. Jetzt Jubelangebote sichern auf derstandard.at/30 Jahre.